In einem früheren Leben einmal, lange her, bevor Gott mich in den vollzeitigen Dienst gerufen hat, war so etwas bei mir Tagesordnung. Das ist eine Checkliste. Ich habe in der Flugzeugwartung gearbeitet, in Frankfurt, und die großen Jumbos da repariert oder so getan, als ob ich wüsste, was ich tue. Und da geht nichts ohne eine Checkliste. Da geht man hin und dann weiß man genau, was zu prüfen ist, wonach es zu prüfen ist. Und am Ende dokumentiere ich auch, dass ich dementsprechend das geprüft habe. Und wir hoffen, dass wenn wir unser Auto bei einem Mechaniker abgeben, dass er diese Checkliste nicht nur im Büro abarbeitet, sondern auch am Objekt. Aber oft gehen wir so mit unserem Glauben um, nicht wahr? Wir wissen alles Richtige, check, 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 check. Und dann hat das mit unserem Realitätsleben nicht mehr viel zu tun. Ich möchte heute mit uns unser Gottesbild auf den Prüfstand stellen. Der Prediger hilft uns dabei. Dein Gottesbild auf dem Prüfstand. Der Prediger schreibt in diesem Abschnitt, der uns heute, ich lege das mal zur Seite, das hilft mir jetzt nicht weiter, das hilft jetzt. Wird in diesem Abschnitt uns anhand von dieser Überschrift "So fürchte Gott" eine Checkliste geben. Für dich, für mich, an der wir unser Gottesbild mal an der Realität unseres Lebens prüfen können. Die Realität des Lebens ist ja das große Thema vom Prediger, nicht wahr? Ja, wir hatten ja schon jetzt, wir sind mittendrin in der Serie und wir hatten schon einige sehr ermutigende Predigten gehabt zu diesem Thema, wo er die Welt betrachtet und durch diese Welt zieht und versucht, sie zu beschreiben, was er sieht. Das ist wie ein Forschender, der guckt, was machen die Menschen, wie leben sie, wie versuchen sie, in dieser Welt zu sein? Und ein großes Thema bei ihm ist das Ergebnis von dem, was die meisten Menschen versuchen. Das Wort ist Nichtigkeit. Was sie versuchen, hat am Ende keinen Wert, bleibt nichts übrig, wie eine Seifenblase, die platzt. Nichts bleibt übrig. Nichtigkeit zeigt aber auch, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Er sieht, dass der Mensch in einer Krise ist. Die Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten. Der Gute stirbt, der Böse lebt und so weiter. Ungerechtigkeit herrscht, Menschen leiden, egal was sie tun. Und selbst wenn sie reich und wohlhabend sind, sterben sie und nehmen nichts mit. Es ist nicht so, wie es sein soll. Es ist wie eine Krise. Und wo ist Gott in der ganzen Geschichte? Er handelt nicht so, wie wir es oft erwarten. Er handelt nicht so, wie wir denken, dass er sollte. Greift nicht ein. Unter der Sonne ist seine Perspektive, aus der er alle diese Beobachtungen macht. Und wenn ihr den Prediger lest, dann kommt das immer und immer wieder vor. Auf der Erde, unter der Sonne, unter dem Himmel. Was beschreibt er? Er beschreibt das, was er sieht. Wie die meisten Menschen dieser Welt leben. Sie leben, als gäbe es Gott nicht. Und dann schlussfolgert er, ein Leben, das ohne Gott gelebt wird, hat eine klare Konsequenz. Nichtigkeit. Nur, heute geht er in eine etwas andere Perspektive. Heute ist er nämlich im Tempel. Und dort sind ja Menschen, die irgendwie glauben, dass es Gott gibt. Die kommen ja zu den Gottesdiensten. Die setzen sich ja mit diesen Dingen auseinander. Also verlässt er diesmal etwas diesen Blick unter dem Himmel und schaut auf Menschen, die was mit Gott zu tun haben. Und merkt, ihr Gottesbild, allein die Tatsache, dass sie nicht nur unter der Sonne einen Blick haben, reicht noch lange nicht aus. Wie sie denn in den Gottesdienst kommen und was sie tun, das fällt ihm auf. Und daran können wir jetzt auch einhaken und den Text lesen aus Prediger 4, die Verse 17 bis 5 und einschließlich 6. Und ich lese vor. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten törichte Rede. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es auch zu erfüllen. Denn er hat keinen Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Es ist besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt. Und sprich nicht vor dem Boten Gottes, waren versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte. So fürchte Gott. So fürchte Gott. Oder mit anderen Worten, darum nimm Gott ernst. Oder bete Gott an. Dein Gottesbild auf dem Prüfstand. Im Kern geht es in diesem Text um mein und dein Gottesbild. Was wir über Gott denken, zeigt sich daran, wie wir leben. Bewahre deinen Fuß. Was wir über Gott denken, zeigt sich daran, was wir von Gott erwarten. Da geht es hier um das Thema Opfer. Ich bringe was für Gott. Was habe ich davon? Und es, was du und ich über Gott denken, zeigt sich daran, wie wir mit Gott reden. Und so hat die Checkliste heute 3 Punkte. Wie lebst du? Was erwartest du? Wie redest du mit Gott? Daran prüfen wir heute unser Gottesbild. Er verlässt hier den irdischen Standpunkt und spricht gänzlich zu Menschen oder über Menschen, die eine Perspektive über die Sonne eingenommen haben. Der Prediger war bereits im Gericht, auf dem Marktplatz, auf den Straßen und hat ausgiebig über die Sinnlosigkeit und Nichtigkeit unter der Sonne schon gesprochen. Jetzt nimmt er uns in das Haus Gottes, das Ort des öffentlichen Gottesdienstes. Heute hier, an diesem Ort. Wir können uns vorstellen, er steht hier mit seinem Klemmbrett und macht sich Notizen über das, was er erkennt. Er selbst hatte ja diesen Tempel gebaut. Er war der Erbauer, der diesen prachtvollen Bau errichten durfte nach den Plänen seines Vaters. Gottesdienstbesucher kommen und gehen. Sie loben Gott, sie beten, sie bringen Opfer dar, sie legen Gelübde ab. Es ist Gottesdienst. Und es scheint so, als ob er hier einmal uns zeigen möchte, nachdem er so viel Gottlosigkeit betrachtet hat, dass es wertvoll ist, in den Tempel zu gehen, dass es wertvoll ist, in Beziehung mit Gott zu gehen. Das Leben unter der Sonne kann Bedeutung haben, wenn wir Beziehungen mit Gott haben. Er schreibt darüber, dass ein Leben in Gottes Furcht, ein Leben mit dem richtigen Gottesbild, ein Leben, das Gott ernst nimmt, Gewinn ist. Er sieht aber auch, dass viele das Ganze auch in dem Tempel mit dem ganzen Pomp und den ganzen, ganzen Ritualen und den ganzen Dingen, die da laufen, nicht so ernst nahmen. Irgendwie kamen sie und gingen genauso, wie sie gekommen waren. Unverändert, nichts ist geschehen. Vielleicht sogar schlimmer als zuvor. Was war die Schuld? Ein falsches Bild von Gott. Sie kamen aus den falschen Motiven. Sie lebten nicht so, wie Gott es gefällt. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen davon, was Gott ihnen geben sollte, was er für sie tun sollte. Und sie redeten auf unwürdige Weise mit ihm. Dadurch stahlen sie Gott den Respekt und die Ehrerbietung, die ihm allein gebührt. Sie hatten ein falsches Gottesbild. Deine und meine Anbetung hängt von unserem Gottesbild ab. Und zu allen Zeiten begegnen wir sehr unterschiedlichen Ideen über Gott. Und vielleicht gerade in der heutigen Zeit sind diese Ideen noch bizarrer als je zuvor. Schauen wir einfach in die Kunst, schauen wir in die Literatur, schauen wir auf die Lieder. Ich zitiere einfach mal einen Ausschnitt aus einem Lied von John Osborne, One of Us, ich habe es übersetzt für euch. Und lest mal dieses Gottesbild, das sie hier propagiert. Wenn Gott einen Namen hätte, wie würde er lauten und würdest du ihm ins Gesicht sagen, wie er heißt? Wenn du ihm seiner ganzen Herrlichkeit gegenüberstündest, was würdest du fragen, wenn du nur eine Frage hättest? Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre? Nur ein Penner, wie einer von uns. Nur ein Fremder im Bus, auf dem Weg nach Hause. Wenn Gott ein Gesicht hätte, würdest du es wie würde es aussehen? Und würdest du es ansehen wollen? Und wenn das Sehen bedeuten würde, dass du glauben müsstest an Dinge wie Himmel und Jesus und die Heiligen und all die Propheten, ja, Gott ist groß. Ja, Gott ist gut. Er versucht nur nach Hause zu kommen, wie ein heiliger Rolling Stone. zurück in den Himmel ganz allein. Er versucht nur, seinen Weg nach Hause zu finden und niemand ruft an am Telefon, außer vielleicht der Papst in Rom. Ein Beispiel von vielen, man hätte noch weitergehen können. Und da ist Gott, der sagt, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Was für ein Abbild wollt ihr mir gegenüberstellen? Das richtige Gottesbild ist der Schlüssel zu einem Leben über der Sonne. So fürchte Gott ist der Schlüssel zu einem richtigen Gottesbild. So müssen wir uns über Ehrfurcht Gedanken machen. Er schließt diesen ganzen Gedankengang des Textes, beginnt er so, bewahre deinen Fuß und am Ende so, fürchte Gott. Die hören zusammen, das ist der Schlüssel. Man könnte, der Ausleger Delitzsch sagte, man könnte das Buch Prediger als das Hohelied der Gottesfurcht bezeichnen. Ja, das Wort Gottesfurcht kommt tatsächlich nur an zwei Stellen vor, hier und am Ende. Hier im Zentrum, irgendwie thematisch am Höhepunkt seiner Ausführungen und am Ende, wo er sagt, das Ergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote, das soll jeder Mensch tun. Alles unter der Sonne hat sein Aber. Gerechte haben ein gutes Leben, aber Ungerechte haben auch ein gutes Leben. Gerechte sterben und leiden, aber auch Ungerechte sterben und leiden. Wir können Freude und Reichtümer erleben, aber am Ende hat man nichts mehr davon, nichts bleibt übrig. Nur die Furcht Gottes ist ohne Wenn und Aber. Da gibt es kein Aber. Sie ist der Schlüssel zum Leben über der Sonne. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott, halte seine Gebote, das soll jeder Mensch tun. Was ist Furcht Gottes? Ein sehr großes Thema, die Bibel ist voll davon, ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Die Furcht vor Gott weiß einmal um die Heiligkeit Gottes und staunt über seine Rettung. Ehrfurcht ist eine Kombination, deswegen hat es im Deutschen auch zwei Begriffe, Furcht und Ehre. Es ist eine Kombination aus Ehrerbietung und Liebe. Es bedeutet einmal, die Gerechtigkeit Gottes wirklich zu begreifen und die Liebe Gottes wirklich zu begreifen. Um Ehrfurcht, die Reaktion der Ehrfurcht zu ergreifen, müssen wir das Evangelium verstehen. Und heute beim Abendmahl haben wir alle die Chance, das nochmal für uns ganz bewusst zu erleben. Die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes hat den deutlichsten Ausdruck am Kreuz. Und heute feiern wir das Abendmahl. Menschen, die Angst vor Gott haben, haben seine Liebe nicht begriffen. Menschen, die seine Gerechtigkeit nicht begriffen haben, fürchten sich nicht vor ihm. Ehrfurcht ist, wo Liebe zu Gott und ehrgebietender Respekt vor Gott zusammenkommen. Wo der Mensch weiß, ich habe meinen Schöpfer vor mir, der auch mein Vater ist. Ich habe meinen Retter und Richter vor mir, der auch mein Bruder ist. Ehrfurcht ist die Kombination von beidem. Ehrfurcht kann also nur der haben, der Gott kennt. Der Gott wirklich kennt. Der das richtige Gottesbild hat. Der seine Gerechtigkeit kennt, sie fürchtet. Und seine Gnade kennt und Gott liebt. Wer nur Gerechtigkeit kennt, der hat Furcht. Und zu Recht, sein Gottesbild ist schrecklich. Es ist gesetzlich. Es ist zerstörend. Das ist angsteinflößend. Wer aber nur die Gnade betont, der verkennt das wahre Wesen Gottes und betet eine Karikatur seiner eigenen Vorstellung an. Wer Gott aber nicht fürchtet, der zeigt, dass es für ihn nur das Leben unter der Sonne gibt. Und dieses Leben bleibt bedeutungslos, mühsam, ungerecht und letztendlich vergeblich. Nichtigkeit. Für so einen Menschen hat Gott keine Bedeutung. Und wer Gott nicht fürchtet, der verfällt früher oder später unausweichlich in die schlimmste und schrecklichste Furcht von allen. Angst vor dem Nichts, vor der Bedeutungslosigkeit. Und denn, wenn es Gott nicht gibt, gibt es keine Ewigkeit. Dann hat auch wirklich nichts eine Bedeutung. Dann ist das, was hier ist, nur eine Illusion und danach ist alles vorbei. Aber das hat der Prediger bisher umfassend beschrieben. Heute geht er zu den Menschen, die Gott kennen und die eine Antwort auf diese Erkenntnis geben. Und er möchte uns helfen, das richtige Gottesbild zu formulieren. Der macht das, indem er drei Warnungen ausspricht, wie er sieht, dass Menschen kommen und sagen, an dem, wie du kommst und wie du dich verhältst, sehe ich, du hast ein falsches Gottesbild. Ich möchte dir zurechthelfen. Das ist diese Checkliste, wie du lebst, was du erwartest und wie du mit Gott redest. Und ich möchte jetzt einfach den Text mal Vers für Vers durchgehen und das ein bisschen beleuchten. Wie du lebst. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Die Frage, die er hier stellt, ist sehr grundsätzlich. Wer ist Herr deines Lebens? Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Hier beschreibt er die zwei großen Bereiche deines Lebens. Den Gottesdienst, wo du bewusst vor Gott gehst, und bewahre deinen Fuß, den Rest deines Lebens. Und er sagt, ich verknüpfe das jetzt für dich. Die zwei großen Bereiche des Lebens, der Alltag und der Gottesdienst, werden zusammengebracht. Die hängen zusammen. Es gibt nicht den Gottesdienst und dann den Rest deines Lebens. Und wenn du so lebst, dann sagt das etwas über dein Gottesbild. Die Bibel verbindet den Alltag immer mit der Zeit in der Gemeinschaft. Psalm 15. Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der rechtschaffend wandelt, der Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Er hat nicht verleumdet mit seiner Zunge, seinem Gefährten kein Übel getan und seinen Nächsten keine Schmähung gebracht. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Er bringt dein Leben mit deinem Gottesdienst zusammen. Wie viel Gottesdienst ist in deinem Leben? Und welche Rolle spielt Gott im Alltag? An dem, welche Auswirkungen dein Glaube auf dein Leben hat. Das, was du hier singst, das, was du hier hörst, das, was du hier vielleicht aussprichst und auf der Checkliste deines Herzens abhackst. Gott ist gut, Gott ist groß, ja, ja, ja. Und dann legst du die Checkliste weg und ziehst deinen Alltag an. Das sagt etwas über dein Gottesbild. Welche Auswirkungen hat dein Leben, dein Glaube auf dein Leben? Wie hängt Gottesdienst und der Rest der Woche zusammen? Hast du einen Sonntagsgott oder einen Gott für jeden Tag? 5. Mose 31, 13. Erwartung an uns. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen zuhören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Alle Tage. Wie du lebst, sagt etwas über dein Gottesbild. Das Zweite, was er hier beschreibt, ist, was du erwartest. Herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben, denn sie sind Unwissende, sodass sie Böses tun. Wie kommst du zu Gott? Wie trittst du vor Gott? Herantreten, dieses Wort, das er dort sagt, das ist nicht nur ein geografischer Ortswechsel. Ja, ich trete jetzt einfach mal an dich heran. Das ist der erste Schritt des Gottesdienstes des Volkes Israel. Wenn jemand im Volke Israel in den Tempel gehen wollte, begann es schon lange vorher mit zeremonieller Reinigung, mit dem Aussuchen des Opfers, mit einer inneren Vorbereitung. Das Herantreten beinhaltet alles das, ich will richtig vor meinen Herrn kommen. Und nur dann war er nach den Riten, Gesetzen und Vorschriften fähig, das Opfer zu geben. Dann war es angemessener Gottesdienst. Herantreten. Nun, was sagt er hier? Herantreten, um zu hören. Sich vorbereiten, um zu hören, ist besser, als sich vorbereiten und irgendetwas zu tun. Er nennt das hier die Schlachtopfer der Toren. Das Opfer der Toren, der Gottlosen, der Menschen, die Gott nicht richtig kennen, ist nach Sprüche 15 dem Herrn ein Greuel. Das sind Menschen, die darauf vertrauen, dass Gott was schon machen wird, weil sie ja was tun für ihn. Sie tun ja das Richtige, sie halten sich ja an die Sachen, sie sind ja vorhanden, sie sind ja im Abendmahl, sie haben ja die Taufe, sie haben ja das Richtige gemacht. Der Ritus, die Zeichen, die Zeiten, die Zeremonien, Handlungen, von denen wir uns irgendwas versprechen. Er sieht, Menschen kommen dahin und leisten ihren Gottesdienst ab. und erwarten davon, dass Gott etwas tut. Damals wie heute ist Gesetzlichkeit nicht der Weg zu Gott. Du konntest das Gesetz äußerlich völlig erfüllen, was nicht möglich war, aber dich bemühen. Aber wenn dein Herz nicht drin war, hat es nichts gebracht. Und es ist immer wieder dasselbe. Menschen denken durch Religiosität, durch das Einhalten von Geboten, durch ethische, moralische Regelungen, durch etwas nicht tun, durch besonders Aussehen, gewisse Dinge nicht machen oder kaufen, Gott zu irgendetwas zu bringen. Daran, welche Bedeutung du deinem Werken gibst, erkennt man dein Gottesbild. Hast du diesen dankbaren Großvatergott, der über jedes Geschenk und jede Aufmerksamkeit lächelt und dir dann Bonbons zusteckt? Oder hast du einen souveränen Herrscher? Hast du einen souveränen Herrscher über dein Leben, der Anspruch hat auf dich? Psalm 34, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Was ist jetzt nun die Haltung, mit der wir herantreten sollen? Mit welcher Erwartung sollen wir jetzt kommen? Was ist ein Hinweis auf das richtige Gottesbild? Herantreten, um zu hören. Herantreten, um zu hören. Wenn du als Bedürftiger kommst, wenn du als einer kommst, der empfangen muss, das richtige Gottesbild beinhaltet eine ganz wichtige Komponente, das richtige Selbstbild. Und das wird uns doch gleich begegnen in unserem Reden mit Gott. Das richtige Selbstbild ist Schlüssel und Teil davon, wie du über Gott denkst, weil das ist ja eine Beziehung zwischen dir und Gott. Und wir alle denken in der Regel von Natur aus ein bisschen höher von uns, als uns zu denken gebührt. Deswegen muss es das auch Paulus in Römer sagen. Denk nicht mehr von dir, als dir zu denken gebührt. Erinnere dich, wer du bist und erinnere dich, vor wem du stehst. Dein Selbstbild und dein Gottesbild hängen zusammen. Und so kommen wir als Menschen, die hören. Wir kommen, um zu empfangen. Und wir hören und wir empfangen, wenn wir in Ehrfurcht vor Gott kommen. Wenn wir erkannt haben, dass mein geistliches Leben, dass meine seelische Gesundheit davon abhängt, dass Gott handelt und redet. Und dass er dann redet und handelt, wenn ich demütig und hörend komme. Nicht versuchen, im Handeln meiner Taten irgendwas von ihm zu erwirtschaften. Gottesdienst ist doch kein Marktplatz, wo du deine Taten bringst, um Segen abzuholen. Gottesdienst ist die ehrfürchtige Unterordnung unter einen herrschenden Gott, der dir Segen zugewandt ist. Gott redet. Und wie du vor Gott trittst, sag etwas über dein Gottesbild. Das dritte, was er hier sagt, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6, sei nicht vorschnell mit deinem Mund, wie du redest mit Gott, wie du redest. Es wird sehr persönlich, prüf dich. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Gott nimmt unsere Worte ernst. In einer Welt von vielen Worten, die auf uns einprasseln, die wir vielleicht selber schreiben, sagen oder denken, vergessen wir manchmal den Wert eines Wortes. Menschen, die damals zur Zeit Salomos lebten, die haben den Wert des Wortes mehr verstanden, denn sie waren grundsätzlich keine Schriftkultur, sondern eine orale Kultur. Das gesprochene Wort galt. Das war wertvoll. Das gesprochene Wort hatte Gewicht. Und deswegen spricht hier davon, sei nicht schnell mit deinem Mund. Gott nimmt dir deine Worte ernst. Gott hat das bis heute nicht geändert. Deswegen können wir etwas über unser Gottesbild lernen, wenn wir unser Reden mit Gott mal auf den Prüfstand stellen. In 5. Mose 10, Vers 20 wird unser Reden direkt mit unserer Gottesfurcht und unserem Gottesbild verbunden. Da sagt es nämlich, der Herr, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm sollst du anhängen, bei seinem Namen sollst du schwören. Reden. Das Reden mit Gott und das Reden über Gott gehört mit dazu. Gott nimmt deine Worte ernst. Deswegen sagt er in Vers 1, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel. Du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Das ist wie eine Schlag in die Magengrube für mich, weil ich eher der Mann vieler Worte bin. Er sagt hier, denke nach, bevor du mit Gott redest. Rede nicht mehr als nötig. Sei ehrlich vor Gott, aber demütig. Wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du mit deinem Herzen voller Zorn oder Bitterkeit oder Leid oder Trauer oder Ärger oder Unverständnis oder Zweifel vor Gott kommst, darfst du das immer tun. Aber lerne von dem Psalmisten, in welcher Haltung wir das vor unserem Gott tun. Denn dort kommt ein Asaf, dort kommt ein David mit genau der gleichen Erlebnis wie du vor Gott. Aber er verliert nie die Ehrfurcht. Lerne von Hiob und seinem Leid und seinem Reden mit Gott, wo Gott gesagt hat, er hat sich nicht an mir versündigt. Lerne von Habakuk, der völlig nicht versteht, das, was er sieht, versteht, passt nicht mit dem zusammen, wie er Gott kennt. Wie lange wirst du noch, warum schweigst du? Und wie Gott ihm eine Antwort geben kann, weil er die Ehrfurcht vor Gott noch nicht verloren hat. Lerne das kennen, wie du ehrlich, aber demütig bist. Die Bibel sagt, bittet, so wird euch gegeben. Aber sie sagt auch, bittet in meinem Namen, so wird euch gegeben. Und sie sagt auch, bittet aus dem richtigen Motiv. Wir begegnen Gott nicht als Gleichgestellten. So wie du mit Gott redest, zeigst, wie du über Gott denkst. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde. Gott ist nahbar, aber nicht verfügbar. Du kannst ihn nicht angehen wie einen Kollegen, wie einen Untergebenen bei allen. Vergiss nicht, vor wem du stehst. Der Himmel ist der Ort der Herrlichkeit, wo kein Mensch bestehen kann. Die Erde ist der Schemel der Füße Gottes. Da sind wir, vor Gott. Die Welt, die Salomo beobachtet, ist ein Mensch, eine Welt voller Menschen, die als Richter auftreten. Und wisst ihr, wer auf der Anklagebank steht? Gott. Gott muss sich verantworten. Gott muss sich rechtfertigen. Gott muss sich erklären. Und wenn Gott vielleicht eine gute Erklärung für sein Handeln und sein Wirken in dieser Welt hat, vielleicht nehmen wir das dann an und lassen ihn dann mal vom Haken, bis uns wieder mal was nicht passt. Und so sieht er die Menschen umgehen, die vorschnell viel reden. Und ich weiß nicht, wie oft du dich auf den Richterstuhl und Gott auf die Anklagebank gesetzt hast. Da muss ein Tausch passieren. Da muss ein Tausch passieren. Und was ist der Tausch? Das ist die Ehrfurcht vor Gott, die uns auf die Anklagebank setzt. Er ist im Himmel, ich bin auf der Erde. Du kannst Gott mit deinen Worten nicht überreden, dich zu hören. Du kannst mit deiner Frömmigkeit nicht dazu Gott dazu nicht bringen, zu tun, was du willst. Aber das Geheimnis eines erhörlichen Gebetes ist das Ende von unserem Abschnitt, so fürchte Gott. Der zweite Vers heißt hier, denn bei viel Geschäftigkeit kommt der Traum und bei vielen Worten die törichte Rede. Jetzt wird der Prediger sehr konkret und spricht auf die direkte Formulierungen an, die wir beten. Wie wir beten, sagt etwas über unser Gottesbild. Träume, Nichtigkeit, törichte Rede, was ist das? Das scheint die Vorstellung zu sein, dass viel tun und viel beten Gott zu etwas verpflichtet. Er muss. Gott ist nahbar, ja, aber er ist nicht verfügbar. Du kannst dir nicht verpflichten in deinen Dienst, in deine Vorstellung. Ich habe doch schon so viel für dich getan, warum tust du nichts für mich? Schon mal gebetet. Zeigt etwas über unser Gottesbild. Ich habe mich sogar taufen lassen. Ja, ich komme zu den Gottesdiensten. Ich habe ja alles richtig gemacht. Ich bin regelmäßig da. Ich bete die Kleingruppe einmal pro Jahr regelmäßig. Ich bin ja da. Jetzt sollte Gott mal langsam was für mich tun. Ist Gott dein Wunschautomat oder dein souveräner Schöpfer? Psalm 33, 8 und 9, fürchte den Herrn, ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen, alle Bewohner der Welt. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand. Er ist souverän. Ehrfurcht in deinen Gebeten. Ehrfurcht in deinen Versprechen. Wie du mit Gott sprichst. Vers 3, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat keinen Gefallen an Toren. Was sind die Toren, die geloben und nicht erfüllen? Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. So logisch, aber muss mal ausgesprochen werden. Warum? Das falsche Gottesbild hat Konsequenzen. Das ist nicht nur einfach, okay, dann habe ich mal einen Fehler gemacht, Sätzen 6, sondern gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt. Sprich nicht vor dem Boten Gottes, es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Zorn, Verderben, Sünde sind die Folge eines falschen Gottesbildes. Denn bei vielen Träumen und Nichtigkeiten sind auch viele Worte. Wie wir mit unseren Versprechen gegenüber Gott umgehen, zeigt etwas über unser Gottesbild. Es ist im Alten Testament, wir müssen kurz vor zu diesem Versprechen Gelübde sagen. Gelübde waren eine gängige Praxis im Volk Israel. Sie wurden aber von Gott nicht erwartet. Sie durften geleistet werden. Es gibt verschiedene Arten von Gelübden. Das Gelübde des Nazireas kennen wir vielleicht sehr gut. Da Simson oder später auch Johannes der Täufer. Und deswegen gibt es in der Bibel ein ganzes Kapitel an Verordnungen über das Gelübde, 4. Mose 30, könnt ihr gerne zu eurer Erbauung nachlesen. Der sagt zwei Sünden bezüglich dieser Art. Wenn wir etwas versprechen, das wir aber nie einhalten wollten, Spielchen mit Gott spielen, versuchen, ihn irgendwie rumzukriegen, ne? Leere Versprechungen, bei Menschen geht das, muss man überzeugend sein. Manche versuchen das bei Gott. Dass du gelobst und nicht erfüllst, Gott anlügen, ist ein Fehler. Aber wenn du meinst, du könntest das, sagt das was über dein Gottesbild, oder? Das zweite ist, die Erfüllung verzögern. Ich mache es später. Verzögere nicht, heißt es hier. Später ändern wir unsere Geschichte. Moment mal, kann ich den Vertrag nochmal neu schreiben? Es war doch nicht so gemeint. Und dann verlassen wir uns irgendwie auf die Gnade Gottes. Gott nimmt dich beim Wort. Natürlich hat er Gnade, vergibt dir alles. Aber wenn du etwas versprichst, dann halte es auch ein. Gott nimmt dich beim Wort. Und in der Not hat so mancher Gott schon so viel versprochen. Wie du damit umgehst, sagt etwas über dein Gottesbild. Worte sind nicht Taten. Nur weil du es sagst, nur weil du sagst, ich liebe, ich ehre, ich anbete Gott, heißt das noch lange nicht, dass du es tust. Deine Taten reden lauter. Und wie du mit Gott sprichst, zeigt deutlich, wie du über Gott denkst und wie ich über Gott denke. Und so haben wir die Checkliste jetzt angeschaut. Er hat gesagt, was du sagst, sagt etwas über dein Gottesbild. Wie du lebst, sagt etwas über dein Gottesbild. Und was du erwartest, sagt etwas über dein Gottesbild. Die Gefahr ist jetzt, wenn wir das alles gehört haben, in unserem Herzen alles einzuordnen, die Checkliste abzuarbeiten. Aber wir waren noch nicht beim Auto, wir waren noch nicht beim Flieger, wir waren noch nicht im Leben. Wir müssen diese Checkliste an unserem Leben führen, mitnehmen in die Situation, in das Gebet, in die nächste Zeit, wenn wir etwas von Gott wollen, wenn wir über Gott reden, wenn wir die nächste Entscheidung zu treffen haben. Wie wir Gott über Gott denken, zeigt sich an unserem Leben. Wie lernen wir Ehrfurcht vor Gott? Der letzte Punkt, so fürchte Gott. So fürchte Gott. A.W. Tozer, ein Theologe, den ich sehr schätze, hat gesagt, das Wichtigste, was man über einen Menschen sagen kann, ist, wie er oder sie über Gott denkt. Das Wichtigste, was man über dich und mich sagen kann, ist, wie wir über Gott denken. Denn daran entscheidet sich deine Ewigkeit und dein Leben heute. Das ist genau das Fazit unter der ganzen Predigt. Wie lernen wir nun? Wie lernen wir nun das richtige Gottesbild? Ich möchte dir einen ganz einfachen Vorschlag machen. Werde ein Schüler von Jesus. Warum? Weil an Jesus sehen wir am deutlichsten, wie Gott ist und wie wir ein Leben mit dem Vater zu leben haben. Johannes 14, 6. Jesus spricht zu seinen Jüngern, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bewahre deinen Fuß, denn Jesus ist der Weg. Er zeigt dir, wie das geht. Erwarte alles von Jesus, denn er ist das Leben. Er ist alles für dich. Und bewahre deinen Mund, denn Jesus ist die Wahrheit. Und da ist keine Lüge und das Erkenntnis Gottes. Wir können Gott ehrfürchtig gegenüberstehen, wenn wir ihn kennen. Das bedeutet, Ehrfurcht lernen heißt Gott kennenlernen. Und wir beginnen am Kreuz und sehen, wo Liebe und Gerechtigkeit zusammenkommt. Wenn ihr mich erkannt habt, sagt Jesus, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das Gottesbild, das wir haben, wird korrigiert von Ehrfurcht, wo wir vor der Größe und Gerechtigkeit Gottes staunend zittern. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht verherrlichen, ist etwas, was wir leben. Und wir freuen uns staunend über seine Rettung. Wenn du, Herr, die Sünden nicht anrichtest, wer wird bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Psalm 130. Du lernst ein richtiges Gottesbild, wenn das Evangelium persönlich wird. Wenn du merkst, da ist nicht nur Jesus für die Sünden der Welt gestorben und Gott liebt die ganze Welt, sondern da ist Jesus für meine Sünde gestorben und hat Gerechtigkeit gewirkt für mich, weil Jesus mich liebt. Das Wort wurde Fleisch, Mensch, wohnte hier, damit wir Gott erkennen können. Fürchte Gott. Nimm Gott ernst. Und bete Jesus an. Gott segne euch.